Ist okay, ne?
Mein Name ist Caro Corneli, ich wurde in einer Gewitternacht geboren und dabei ist die Burg in zwei Teile gebrochen. Ta! Das kann ich nicht unironisch. Doch, ich kann es einfach mal probieren. Herz, ach nee, da brauchen wir ja erstmal hier unseren Bim-Bim-Bim-Bim.
Deutschlandfunk Kultur Plus Eins mit Caro Corneli.
Das bin ich. Ganz herzlich willkommen zu Plus Eins heute mit einer langen Geschichte über eine ungewöhnliche Brieffreundschaft, aber auch mit einem Gast. Mein Lieblingsgast hat einen schönen Namen und eine schöne Stimme und eine bewegte Geschichte. Sie war Rechtsanwaltsgehilfin, Gardrobiere, Sängerin, Leiterin eines Schuhgroßhandels, Hotelrezeptionistin, Musikchefin des Musiksenders MTV. Und zwischendurch hat sie auch ein paar Jobs gemacht, die es eigentlich gar nicht gibt. Heute arbeitet sie als Moderatorin im Radio und auf Bühnen und als Coach. Silke Super, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Es ist mir eine totale Freude, Caro.
Bring uns doch vielleicht in einem klitzekleinen Crashkurs bei, wie man sich immer wieder neu selber entdeckt und erfindet.
Oh Gott. Ich glaube, das ist so eine Erklärung, auf die warten meine Eltern schon, seit ich mich mit dem Thema Berufswahl beschäftigt habe. Kann ich gar nicht. Ich glaube einfach, ich gucke mir ziemlich gut bei den Sachen zu, die ich so mache. Und versuche das immer so ein bisschen zu hinterfragen. Und ich habe so ein paar Grundsätze im Leben, die ich, egal wie schwierig, einfach versuche durchzuziehen.
Und das ist zum Beispiel, ich kann immer alles.
Ja, das stimmt nicht. Genau das ist es nämlich. Also ich habe schon ein Gespür dafür, was ich vielleicht nicht kann, was ich mir aber drauf schaffen könnte. Und dann gibt es schon so Sachen, wo ich weiß, ja, könnte klappen, macht mir dann aber vielleicht nicht so viel Spaß. Also dieses Reinhören in sich selber ist, glaube ich, so ein bisschen das Ding.
Ich erinnere mich an eine Formulierung von zu Hause. Etwas Gesichertes hieß das, wenn es um Zukunftspläne ging. Man sollte also, wenn es um Jobs ging, irgendwie eine Arbeit finden, die sicher ist und da dann nach Möglichkeit auch bleiben. Mut ist eine schöne Sache. Eine Festanstellung oder ein langfristiges Engagement ist besser. Wie hast du es denn geschafft, immer was anderes zu machen, ohne dich zu fürchten? Also ohne dich zu fürchten davor, dass du irgendwie den Spatz in der Hand gegen gar keine Taube auf dem Dach eintauschst.
Habe ich mich nie mit beschäftigt, hatte ich einfach nicht.
Hattest du einfach keine Angst?
Null.
Also wie kamst du von A nach B?
Also bei uns hieß das was Ordentliches lernen und du hast ja meine Vita da in Auszügen zumindest runtergerappt und ich muss halt sagen, also ordentlicher als eine Ausbildung beim Rechtsanwalt war jetzt auch für meine Eltern schwierig, sich dann noch was auszudenken, was hätte ordentlicher sein können. Ich habe es aus rein pragmatischen Gründen gemacht, weil ich eben was Ordentliches lernen sollte und dann gesagt habe, ich mache einfach das, was am schnellsten geht. Dann bin ich fertig mit der Auflage von zu Hause. Und das war damals in NRW die kürzeste Ausbildung, die man machen konnte mit 2,5 Jahren. Und dann habe ich gesagt, go for it.
Es kam hier aus der Redaktion auch vorhin der Hinweis, alle haben das schon mal gehört, Rechtsanwaltsgehilfin, keiner kann sich so recht was drunter vorstellen.
Oh, das ist,
was
das
macht
ist
denn eine Rechtsanwaltsgehilfin?
Krass, ich fand den Job auch spannend. Der war nur am Ende nach vollzogener guter Ausbildung ein bisschen mittelbezahlt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Was man da so macht ist, also man organisiert das ganze Büro. Man holt die Akten, die für die Termine gebraucht werden, man sortiert die weg, die nicht mehr gebraucht werden, aber man macht natürlich auch spannendere Sachen. Also man macht Zwangsvollstreckung, das fand ich total spannend. Das heißt, du hast halt irgendwelche Firmen, die Außenstände haben von Kunden, die nichts bezahlt haben. Du machst natürlich sowas mit 7 Durchschlägen und musst das ordentlich ausfüllen. So. Es ist schon ein sehr büromäßiger Job und du machst auch die ganzen Abrechnungen für den Anwalt. Der Anwalt, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, studiert halt Jura und weiß, wie er die Leute aus Situationen rauskloppt oder sie in sie reinkloppt, keine Ahnung, oder das Beste für seine Mandanten rausholt. Was er damit verdient, das muss dann die Rechtsanwalts- und Notargehilfin abrechnen. Und wenn die sich dabei vertut und das auffällt, ist das sehr unangenehm für den Leumund des Anwalts. Also das ist schon, da ist schon Dampf auf dem Kessel, möchte ich mal sagen. Ja. Da wird man auch ganz schön gefordert. Also das war keine easy Ausbildung. Ich fand es spannend, weil organisatorisches ist total mein Ding und natürlich ist jede Akte auch so eine neue Welt, die da aufgeht. Mein Chef war sehr spezialisiert auf Familienrecht, also viel Scheidungen und so Gedöns und viel mit Versicherungen.
Und dann kann man sich vorstellen, dann hast du immer diese Akten geöffnet und hast gesagt, neue dramatische Familie.
Irre, was bei denen zu Hause los war, bevor die sich getrennt haben. So, das war das Ordentliche. Im Anschluss daran, um deine Chronologie meiner Vita ein bisschen in so eine eher realistische Form zu bringen, habe ich dann gedacht, was was mache ich mit dem Job, mit dieser Ausbildung in der Tasche, um Geld zu verdienen und auszuziehen zu Hause. Es war schon immer sehr, sehr zielorientiert, was ich mir so überlegt hatte. Und dann habe ich bei der Versicherung gejobbt, weil die haben mit meiner Ausbildung als Grundlage super Jobs vergeben. Die waren top bezahlt, nur leider für Menschen wie mich endöde.
Und wie kamst du dann zum Beispiel dorthin, Musikchefin bei MTV zu werden? War ja damals noch eine Riesennummer, nicht wie heute, wo man Leuten erklären muss, was
das
MTV
stimmt.
ist.
Es gibt Menschen, die haben gesagt, das war der coolste Job, den man überhaupt damals machen konnte in Deutschland. Ich habe immer schon wirklich, wirklich, wirklich viel Musik gehört. Immer schon. Also als Kind schon war mein erster Griff morgens im Dunkeln, wenn der Wecker geklingelt hat oder meine Mutti schon um die Ecke lugte, Radio an. So, ja. So ging es los. Zu MTV kam es dann im Prinzip dadurch, dass jemand, der schon in einer Plattenfirma gearbeitet hat, erstmal zu mir gesagt hat, als ich dann von der Versicherung aus mich Richtung Hamburg aufgemacht habe, ohne Job und meine Eltern dem Nervenzusammenbruch nahe waren mit Kind. Mhm. Du hattest einen geregelten Job bis zur Rente in der Versicherung. Du hattest eine Top-Wohnung mitten in Münster, die bezahlbar war. Was ist los? Und ich habe gesagt, ich weiß nicht mal, was ich in Hamburg machen will, weil wenn ich das wüsste, müsste ich da nicht hin. Ja. Ich will irgendwas machen, was hier nicht geht. Das war die Prämisse. Bin umgezogen, habe erstmal bei Freunden Unterschlupf gefunden für eine kurze Zeit, habe da Menschen getroffen, mit denen ich dann in Münster schon Musik gemacht hatte, die inzwischen, das wusste ich gar nicht, bei einer Plattenfirma gelandet waren. Und einer von denen rief mich an und hat gesagt, Silke, du bist die Frau mit der mit Abstand größten Plattensammlung, die ich kenne. Warum arbeitest du nicht in einer Plattenfirma?
Also kamen die Dinge sozusagen, du hattest eigentlich die Bausteine immer schon zusammen und es musste dann nur noch jemand die nächste Tür aufmachen, so
ja,
ungefähr.
Und dann habe ich halt gedacht, es gibt keinen Menschen, der so viele Musikvideos wie ich gesehen hat in den letzten 5 Jahren. Mach doch da was mit und hab mir überlegt, was so geht und hab dann angefangen, Bands in Sachen Musikvideos
also,
zu beraten.
Das ist vielleicht auch das, was man lernen kann, dass man nicht immer so wartet oder auch nicht einfach die schon breiten Pfade geht, die es gibt, sondern mal neue kleine Pfade anlegt, wo man dann so lang trampelt, einfach mal ausprobieren.
Vielleicht habe ich da auch so ein bisschen umgelegt, was ich den Bands ja immer so mitgebe, die ich dann auch schon so ein bisschen beraten habe oder denen ich ja immer erzählen musste, warum ihre Songs gerade nicht so das sind, was man so sucht. Weil es halt U2 leider schon gibt. Ja, so.
Ja.
Und das ist vielleicht sowas, was ich tief in mir drin habe, dass ich immer denke, im Zweifel echt immer Mut zur Lücke. Also Sachen, die andere schon gemacht haben.
Das bedeutet Mut zur Lücke.
Ja.
Jetzt habe ich wirklich was gelernt. Cool. Das ist ja, das ist gerade wirklich so ein Moment mit einer großen Glühbirne über meinem Kopf. Vielen Dank dafür.
Gerne. Unbeabsichtigt.
Wir als Plus Eins haben Fragen, auch Fragen, die das scheinbar Alltägliche betreffen. Bei uns ist Sonja Eismann. Ich sag mal, du bist Gender-Expertin. Das ist vielleicht ein komischer Begriff, aber wir haben uns gerade darüber abgestimmt, dass das in Ordnung geht, wenn ich so sage.
Das kann man schon so sagen, klar.
Gender-Expertin bist du. Also, hier kommt die Frage, ja? Ich stelle mir gerne vor, ich bin ja wirklich die Einzige, die noch einigermaßen alle Tassen im Schrank hat und sich was ganz Normales traut, wenn bei Veranstaltungen und Konzerten nämlich die Schlange am Damenklo ganz lang ist und ich dann einfach beherzt das Herrenklo aufsuche. Dass es sich hier um eine Grenzüberschreitung handeln könnte, ist mir im Leben noch nicht in den Sinn gekommen. Ja, aber vielleicht ist es auch mal Zeit, den Kopf ein bisschen rauszustrecken aus dieser Blase, irgendwie aus Trotz und Selbstgerechtigkeit, die man so mit sich rumträgt. Und einfach mal an dich die Frage weiterzuleiten, liebe Sonja, ist es eigentlich in Ordnung, wenn ich als Frau, ohne Hallo Kuckuck zu sagen und ohne mich zu bedanken und gar nichts, das Herrenklo aufsuche?
Ja, das ist ja einer der ganz großen Klassiker unter den Ausgeben-Nimm-Fragen, wenn es sowas überhaupt gibt. Und die Frage wurde tatsächlich schon ziemlich oft debattiert in ganz verschiedenen Formen. Also auch im Internet gibt es tatsächlich juristische Abhandlungen dazu, habe ich mal gefunden. Da sind dann so erzürnte Männer, die sagen, es ist ihr gutes Recht, die Frauen des Klos zu verweisen. Und sie können sich auch vorstellen, die zu verklagen nach, ich glaube, Paragraph 823 des Bürgerlichen Gesetzbuches.
Das schreiben Sie mal mit, Fräulein, bitte.
Ja, genau. Ja, die Frau super stenografiert schnell mit, ja.
Dann gibt es die Gegenstimmen, die sagen, natürlich dürfen Frauen das immer, weil es handelt sich ja um die Notdurft. Also ja. Und wenn man in Not ist, darf man sozusagen alles, auch da schnell Pipi machen. Also ja. Da geht es ganz schön ab, auch im Netz und natürlich auch so in privaten Gesprächskreisen, kennen wir ja alle. Und ich denke, so die generelle Antwort darauf ist ziemlich klar. Das war auch in der Frage schon angelegt. Die meisten Leute finden, ja, das ist das gute Recht der Frauen, auch das Männerklo zu benutzen.
Es gibt Typen, die überlegen, einen deswegen zu verklagen. Krass, die Typen, die ich auf den Herrentoiletten immer treffe, die sagen, endlich kommt mal einer auf die einzig schlaue Idee.
Genau.
Ich finde aber, dass dieser Frage ja eigentlich auch noch was ganz anderes zugrunde liegt, nämlich wir als Frauen beschweren uns immer, der Mann ist mir zu nahe getreten, der Mann hat mich Schätzchen genannt, der Mann hat mich an der Schulter berührt. Und wir suchen aber ohne Not, also schon Not, weil Notdurft, aber ohne uns darüber Gedanken zu machen, ein Herrenklo auf. Und es kann doch auch einfach sein, dass der Mann sich so sagt, hey Mädchen, du trittst mir zu nahe, ich möchte dich hier drinnen nicht sehen und vor allem mag ich nicht, dass du dir darüber keine Gedanken machst.
Genau, also auch da gibt es unterschiedlichste Benimmregeln, trotz wildem Ausgehverhalten, die dann sagen, ja, man solle das zwar machen als Frau, weil es ist ja oft notwendig, Schlangen so lang und so, aber dann nur mit zerknirschtem Gesichtsausdruck oder vorher sagen, hallo, hier bin ich, hoffentlich fühlt euch nicht gestört. Andere sagen wiederum, nö, ist mein gutes Recht, die Männer können mir gar nichts. Aber ich finde so die Argumentation, warum Frauen das sollen dürften, weil die meisten finden, dass Frauen das sollen dürfen, sind eben unterschiedlich. Und die eine Argumentation ist tatsächlich auch so ein bisschen sexistisch aus so einer modernen Blickrichtung, weil davon ausgegangen wird, dass alle Männer alle Frauen als Sexualobjekte sehen, deswegen Männer nicht im Frauenklo, umgekehrt, das aber nie vorkommt. Ja? Mhm. Also, dass die denen da nicht weggucken können am Urinal und so. Ja? Und das ist natürlich so ein Verständnis von Geschlecht, was so ein bisschen altmodisch ist, ne? Also das sollten wir nicht vergessen. Und außerdem gibt es ja auch Leute, die fühlen sich jetzt keinem dieser beiden Geschlechter zugehörig und die wollen dann vielleicht gar nicht, dass da jemand guckt, was bei ihnen in der Hose ist oder nicht ist oder irgendwie anders
ist. Da würde ich ja viel eher einklinken. Auf Damentoiletten ist es nicht komisch, wenn da ein Typ reinkommen würde, weil man das, was zu tun ist, in der Kabine verrichtet. So, auf Herrentoiletten ist es ja teils im Normalfall aus meiner Herrentoilettenerfahrung. Und das finde ich vielleicht eher den Punkt, über den ich mir so Gedanken machen würde oder wo ich verstehen kann, wenn der eine Mann da größere Befindlichkeiten hat als der andere. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe ehrlich gesagt überhaupt nicht, warum man das seit 1000 Jahren weiß und nicht einfach 5-mal so viel Frauentoiletten baut wie Herrentoiletten, wenn man einen Club neu einrichtet. Aber genau, vielleicht bin ich da wieder viel zu pragmatisch unterwegs.
Das ist eben diese andere Argumentationsstrategie, die man dann so findet. Also einerseits dieses, ach ja, die Männer, die sind doch von den Frauen eh nie belästigt und nur Frauen werden belästigt, was ja zum Großteil auch leider immer noch stimmt. Aber andere argumentieren dann eben mit Fakten und sagen, die weibliche Blase ist nur halb so groß wie die der Männer. Habe ich jetzt nicht nachgeprüft, aber behaupten viele, Frauen trinken mehr Wasser als Männer. Weiß ich auch nicht, ob das so stimmt. Nee. Und Frauen brauchen länger, weil sie müssen ja die Tür abschließen, Hose runter oder Rock hoch und dann alles wieder umgekehrt.
Ja, das Mieder aufschnüren, klar,
ja,
das
dauert immer. Und genau, und die sagen dann eben, das ist natürlich schon auch ein Punkt, warum gibt es dann, wenn doch regelmäßig die Schlangen vor den Frauenklos so viel länger sind als bei den Männern, warum gibt es dann nicht einfach eine größere Anzahl von Frauentoiletten, weil eben natürlich die meiste Bauplanung noch von Männern gemacht wird, ist dann sozusagen die Antwort. Ne?
Also wenn wir es jetzt zusammenfassen müssten, wäre dein, sagen wir, dein Wunsch oder dein Hinweis an die Frauen ungefähr?
Naja, also ich habe dann natürlich noch so ein bisschen weitergehenden Wunsch. Also ich denke, so im Alltag kann man das durchaus so machen, dass man dann auch mal, wenn man sich benachteiligt fühlt aufgrund der baulichen Gegebenheiten, dass man dann einfach da mal reinmarschiert und vielleicht auch einigermaßen sensibel damit umgeht, dass vielleicht nicht alle das irgendwie so vertraut finden. Aber generell denke ich, wäre es schon besser, wenn es halt nicht mehr diese Pissoirs gäbe, weil dann gibt es auch dieses Problem mit dem Gucken und so nicht und wird ja auch immer sehr schön schmutzig und vielleicht wäre es doch besser, wenn es dann einfach nur noch Kabinen gäbe, wo es so ein bisschen Privatsphäre gibt, die dann nicht unbedingt nach Geschlechtern getrennt werden müssten. Und dann könnte man aber trotzdem noch so einen weiteren Raum erhalten, weil für viele Frauen ist das, glaube ich, auch so ein schöner geschützter Raum und von wegen Männergewalt und so kann ich auch durchaus verstehen, dass sie den noch gerne haben wollen. Aber dann könnte man ja auch für dieses solidarische sich schminken, Gossip austauschen, könnte man ja so ein extra Boudoir machen, wo halt alle Schminkwilligen und Pflege- und Klatschbedürftigen einfach reingehen, unabhängig von Geschlecht, und aber wo dann so diese gepflegte Atmosphäre aufrechterhalten wird.
Finde ich sehr, sehr schöne Idee. Nur noch gut ausgestattete, elegante Unisex-Toiletten. Und weg mit diesen Pissoirs habe ich noch nie verstanden. Sowieso.
Genau, und die Zwei-Raum-Politik könnte man ja durchaus beibehalten. Das eine wäre dann ein super schöner Wohlfühlschmink, was auch immer Raum. Und der andere wäre halt der cleane Pipi und was weiß ich, Raum.
Ja, dann herzlichen Dank an Sonja Eismann. Ich freue mich sehr, dass du hier warst und da nochmal ein bisschen mehr Licht ins Dunkel gebracht hast. Und ich gelobe, und das meine ich ernst, wenn ich wieder mal aufs Herrenklo renne, zu sagen, hallo, mein Name ist Caro, ich gehe jetzt hier austreten. Ich hoffe, das ist in Ordnung.
Ja, vielleicht lernt man da noch ein paar neue Leute kennen.
Zum Beispiel. Hallo, mein Name ist Caro. Ich trete hier aus. So werde ich sagen.
Ja, ich lasse mich weiter dann einfach überraschen, was die Herren der Schöpfung zu mir sagen, wenn ich da reinkomme.
Ja. Ja, hier ist Plus Eins. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Caro und mein Lieblingsgast heute ist Silke Super. Du bist 68er Jahrgang.
Aha.
Ne? Und damit, ich sag mal, you're not a spring chicken anymore. Aber das sagen sie mir auch immer.
Du machst mich traurig. Da hatte ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Naja, Quatsch. Ja. Natürlich nicht.
Und wir hatten uns vorher natürlich ein bisschen überlegt, worüber wir reden wollen und kamen auf das Thema entspannt und gut altern. Das ist was, womit wir uns natürlich auseinandersetzen müssen. Nicht nur als Frauen, aber auch als Frauen. Und mir ist ein wunderschönes Zitat von Agatha Christie in die Hände gefallen. Das heißt, wer mit 70 eine reizende ältere Dame sein will, der sollte als 17-jähriges Mädchen damit anfangen.
Das ist lustig, dass du genau das ausgesucht hast, jetzt wo du es vorträgst. Ich kenne das auch und fand das damals, als ich das entdeckt habe, vor vielen, vielen Jahren, richtig. Also man könnte schon unterschreiben, dass das bei mir unterschwellig auch genauso mitfährt.
Ja.
Also ich mache mir schon Gedanken, dass jemand, der so eine biestige Olle ist, der ist wahrscheinlich keine tiefenentspannte junge Frau gewesen. Da glaube ich, ist absolut was dran.
Genau, und deswegen ist das, das Entspannung halten so ein bisschen das Ziel. Wie machst du es denn ganz praktisch?
Ist natürlich so eine tägliche Herausforderung, möchte ich mal sagen. Ne? Also man ist jetzt jeden Tag unterschiedlich zerknittert, wenn man aus dem Bett steigt. Das ist schon mal ein großer Unterschied zu mit 17 aufstehen, würde ich sagen. Aber die Launen sind ja auch anders und die Anforderungen. Also ich sehe das wie fast alles im Leben, wenn mir irgend möglich, mit sehr, sehr viel Humor. Weil ich einfach finde, das Leben ist echt gerecht. Wir sind alle mal 17 und wenn es einigermaßen gut läuft, werden wir alle auch irgendwann mal 47 und 77. Und dem muss man sich stellen, jeder gleich. Und ja, das finde ich eigentlich in der Theorie unglaublich gerecht.
Ja, das stimmt. Ja, das ist natürlich auch gerecht.
So.
Und also du musst ja nicht jemanden beneiden, der jetzt 17 ist.
Genau, hätte ich dann im Zweifel mehr draus machen müssen, wenn ich heute denke, ach Mist. Ja, so. Deswegen bin ich da generell schon mal sehr entspannt zu dem Thema, weil wir können mal forsch vorwegstellen, ich habe da wenig anbrennen lassen. Also ich sitze jetzt wirklich nicht hier und denke so, oh wow, mit 17, wenn ich das heute nochmal wäre, würde ich aber. Ja. Ich habe. Und deswegen, glaube ich, kann ich mich da auch vergleichsweise locker machen, stelle ich so fest im Vergleich mit anderen Menschen.
Zum Beispiel, wenn du sagst andere Menschen?
Na, ich sowohl Leute, die ich treffe beruflich, als auch Menschen, die ich kenne, länger oder nicht so lange. Es hat da jeder sein Päckchen damit zu tragen. Und ich gucke mir immer sehr genau an oder ich suche auch sehr viel Dialog mit Leuten, die das meiner Meinung nach gut hinkriegen. Und ich beschäftige mich auch mit denen, wo ich glaube, das läuft nicht so und woran das so liegen könnte. Und
gehst du dann auch zu den Leuten hin und sagst, oh Mädchen, du alterst irgendwie ein bisschen frustriert. Kann
genau,
das sein?
Ich bin die Frau, die sie auf der Straße so, ne? anspricht und sagt, na, ist nicht so gut gelaufen mit Ihnen im Leben. Das kann ich an Ihrem Gesicht sehen, ja. Jetzt, haben Sie Freude, zeigen Sie es auch mal Ihrem Gesicht.
Es gibt viele Personen, über die das, anhand deren das Altern diskutiert wird. Eine sehr prominente Person, anhand deren das Altern immer diskutiert wird, ist Madonna.
Eh klar. Die Vorzeige-Match.
Die Vorzeige-Diva auch. Und Madonna macht es jetzt im Grunde genommen vor und man könnte denken, wir sollen es nachmachen.
Ich finde, Madonna macht es im Grunde genommen falsch. Das ist mein großes Problem mit Madonna. Vielleicht gehen wir da nicht konform, aber vielleicht muss man vorwegschicken, Madonna ist lange Zeit meines Lebens für mich ein totales Role Model gewesen. Also die ist fast auf den Tag genau 10 Jahre älter als ich. Und Dinge, die in ihrem Leben ihren Style, ihre Musikreinkarnationen so beflügelt haben, habe ich immer sehr gut nachvollziehen können, weil das ist immer auch so ein bisschen was gewesen, was in meinem Leben so Thema war, wo ich dachte, oh, Zeit für was Neues. Und ne, also ich habe mich da immer sehr gut gespiegelt gefühlt von ihr. Oder ich habe immer sehr gut nachvollziehen können, warum diese Frau sich eben immer wieder neu erfindet oder irgendwas anders macht als bisher oder als andere Leute. Und dann, finde ich, hat sie es irgendwann echt verloren für mich.
Wo hat sie es verloren? Weil ich finde nämlich gar nicht, dass sie es verloren hat.
Also für mich hat sie es musikalisch irgendwann verloren, genauso wie optisch, weil ich einfach ehrlich finde, Madonna hätte für mich in meiner perfekten Welt, hätte Madonna ohne Zuhilfenahme von Mittelchen und OPs faltig älter werden müssen, weil sie es gekonnt hätte. Sie hätte für mich die Frau sein müssen in meiner Erwartung und deswegen bin ich vielleicht so enttäuscht, die sagt, ich kann mir leisten, ich bin ein Weltstar, ihr müsst mich nehmen, wie ich aussehe und ihr müsst mir trotzdem, keine Ahnung, huldigen und mich super finden, weil ich so viel erreicht habe. Mhm. Und dann hätten es alle Frauen nach ihr so viel einfacher gehabt, dadurch, dass sie diesen Jugendwahn so komplett durchzieht. Ich finde es ganz schwierig, weil ich so finde, Gott, also, das macht sie so unlocker und die hat, für mich hat die ihren Humor und ihre Leichtigkeit irgendwann an der Garderobe abgegeben und leider nicht wieder abgeholt.
Da sei mal dahingestellt, ob sie überhaupt jemals Humor und Leichtigkeit hatte, aber ich finde, du machst da einen riesengroßen Denkfehler, weil Madonna für dich altern soll. Also die soll, ne, also für dich und auch andere Frauen, aber du erwartest von ihr, dass sie auf diese natürliche und auf diese faltige und auf diese Öko-Art altert, ja, damit du das dann eben an dir selber auch so nachvollziehst und dann sagst du so, Madonna altert so, ich mach's genauso. Sie setzt einen ja ein Stück weit unter Druck mit ihrem Wahnsinn, mit ihren Operationen, mit ihren wahnsinnigen Verrenkungen auch, die sie wirklich heutzutage im hohen Alter von 175 Jahren immer noch auf der Bühne macht. Aber was mir daran so gut gefällt, ist, dass sie das wirklich für sich wie ein ausgestreckter Mittelfinger einfach immer
finde
so
ich
weitergeht.
Überhaupt nicht. Nur, also so nur weil man es irgendwann mit Mitte 40 mal geschafft hat, yogatechnisch sein Knie hinters Ohr zu legen, muss man das dann nicht in jedem Musikvideo 8-mal machen. Also ich finde es echt so, ja, mach das doch. Und dann turn den ganzen Tag, weil du hast ja auch Zeit dafür und musst nicht arbeiten gehen. Das ist alles geil. Ne? Lass dich in Klamotten von wem auch immer einnähen, weil du es kannst und weil du am Ende des Tages auch Madonna bist. Aber das hat... Was soll ich sagen? Am Ende des Tages ist sie bitte schon auch irgendwie noch ein Mensch, finde ich. Also ich.
Das ist eben ihre Entscheidung. Ich glaube, das ist ja, genau das, was ich meine. Madonna entscheidet sich, kein Mensch zu sein.
Ja, und dann das soll, aber dann ist sie für mich, das kann sie ja alles machen. Also ja. Gott, who am I? Aber ich sage ja nur, für mich hat sie sich irgendwann abgeschafft als relevante Ikone. Und ich habe Madonna schon geliebt für das, was sie auch künstlich gemacht hat. Natürlich ist das jetzt nicht meine Freundin oder was. Die ist ein Superstar und so. Ich will auch nicht, dass die Leute denken, ich habe da irgendwie so eine surreale Connection. Und auch um vorzugreifen, ich habe die nie in meinem Leben getroffen. Ja? Was bei Künstlern, die man gut findet, vielleicht eh immer besser ist. Aber ich finde wirklich, ich finde, das hat alles sowas von Krampf und die weicht dem doch eh nicht aus. Das ist doch alles ganz schlimm und ich finde...
Okay, das ist natürlich nochmal die andere Sache. Es kommt der Tag, da ist auch Madonna eine Omi.
Und meine Mutter würde sagen, der rennst auf der Straße hinterher und denkst von hinten, die ist 17 und dann drehst du die um und die ist 70. Das will doch keiner.
Nein.
So.
Ja, ich habe Bewunderung für ihren Zorn, für ihre Unangepasstheit, für ihre Wut und wirklich, für mich ist sie ein ausgestreckter Mittelfinger.
Findest du, das hat die alles noch? Ich finde das weder in der Musik noch sonst irgendwo. Ich finde einfach, dass auch die Musik von der, oh Gott, die Madonna-Fans werden mich jetzt echt hassen, aber ich finde einfach, das war alles schon mal spannender und innovativer. Warum geht nicht diese Frau den Gang der Dinge? Ihre Musik tut's doch auch, verdorie.
Ja, gut, von der Musik tatsächlich wollen wir jetzt nicht so reden, die finde ich auch schon länger langweilig.
Aha, so, bitte.
Ich hätte noch eine Frage zum Thema schönen Altern. Und zwar, es gibt den Punkt, wenn Frauen älter werden, da sagen sie von sich, sie werden dann irgendwie unsichtbar oder werden nicht mehr so wahrgenommen von den Männern. Findest du, man sollte da drauf pfeifen oder findest du, man sollte dem was entgegensetzen?
Fakt ist doch, dass es so, das Leben verläuft in Wellen. Und, ne, und genauso wie ich mal 17 war und hoffentlich irgendwann auch mal 77 und damit klarkomme und das alles Pros und Cons hat, wie man heute so hübsch sagt, ist es doch auch ernsthaft so, ich bin ja nicht scharf drauf. Also das macht jetzt echt keinen Spaß. Jahrzehnte seines Lebens, ich hoffe, das klingt jetzt nicht so total bescheuert, aber es ist ja, wie es ist. Wenn ich in Bars regelmäßig von Typen angequatscht werde, es macht mir auch keinen Spaß, den, wie meine Oma gesagt hätte, immer vom Koffer zu scheißen. Ja? Weil ich sitze gar nicht zwingend alleine in einer Bar, weil ich ganz dringend jemanden kennenlernen möchte, sondern vielleicht warte ich nur auf jemanden oder habe einfach nur alleine Bock, ein Bier zu trinken. Das kann vorkommen. So, und diese Frequenz von diesen Anquatschsachen, die nimmt natürlich ab in den letzten Jahren. Das nehme ich zur Kenntnis. Das liegt zweifelsfrei an meinem Alter. Vielleicht auch an der Tatsache, dass wir dann vielleicht mit voranschreitendem Alter einfach weniger alleine in Bars rumhängen auf der Suche.
Oder im weniger Vergleich alleine zu mit 20. aussehen.
Ja, keine Ahnung. Ich finde es ehrlich gesagt angenehm, weil es mir die Möglichkeit gibt, zu dem Zweck in der Bar rumzulungern, zu dem ich auch da bin.
Also ist das Unsichtbarwerden, hat das nicht nur schlechte Seiten, Pros und Cons, wie du sagst? Fast mehr Pros.
Also ich glaube, es ist wie fast alles im Leben so eine Frage des Standpunkts und Blickpunkts. Oder ja, ne, so. Ich für mich ganz subjektiv mit meiner Vita und meinen Erlebnissen muss sagen, oh, ein Glück, ich finde es ganz angenehm.
Ja. Und ich prophezeie jetzt einfach mal drauf los, ich weiß es ja auch nicht, dass du mit 70 eine reizende ältere Dame sein wirst, weil du als 17-jähriges Mädchen damit angefangen hast.
Das wäre so schön, oder?
Ich wünsche mir das auch.
Ja, also wenn wir wünschen uns das einfach gegenseitig. Und das impliziert ja aber auch schon, dass wir seit 17 so ein bisschen zumindest unterschwellig dran arbeiten. Und das sollte einzahlen.
Und das muss ich noch sagen. Eine reizende ältere Dame wird Madonna nie.
Ja, und das war aber auch schon mit 17 irgendwie ziemlich klar, oder?
Weiß ich nicht. War ja nicht dabei, weiß ich nicht. Sie hören Plus Eins mit Caro Corneli. Mein Gast ist immer noch Silke Super. Wir sind ja heute groß mit Alliterationen. Wir sind keine Romanfiguren. Hey, wir sind echte Frauen. Caro Corneli und Silke Super im Studio. Frage an dich. Bist du ein Briefeschreiber? Und damit meine ich jetzt nicht das Finanzamt, sondern wirklich Freunde. Und hast du oder pflegtest du mal eine Brieffreundschaft?
Ganz viele.
Ja.
Ich habe unglaublich gerne und ausführlich Tagebuch geschrieben und auch Brieffreunde gab mehrere in Frankreich, in Amerika. Und ich schreibe immer noch sehr gerne. Ich bin auch ein großer Handschreiber. Ich habe eine schöne Schrift, behaupte ich einfach mal, weil das jeder sagt, der mich was schreiben sieht. Und ich schreibe auch gerne. Also ich bin ein sehr haptischer Mensch und liebe das sehr. Ich beschrifte auch total alle Dinger gerne selber.
Silke Super schreibt gerne. Somit bist du wie prädestiniert für das, was wir jetzt gleich hören werden. Es ist nämlich eine unserer langen Geschichten noch einmal. Die lief hier schon bei uns bei Plus Eins. Zum einen wiederholen wir diese Geschichte, weil wir wie die Kinder sind und eine gute Geschichte auch immer wieder hören wollen. Zum anderen hören wir diese Geschichte nochmal, weil sie uns wirklich bewegt hat. Es ist die Geschichte einer jungen Frau, die eine ganz besondere Brieffreundschaft pflegt. Ja, und hier kommt sie jetzt, meine Lieblingsgeschichte aus dem letzten Jahr. Hallo Nora.
Hallo.
Was ist das für eine Geschichte?
Es ist die Geschichte einer Brieffreundschaft. Und zwar der Brieffreundschaft zwischen Friederike und Darius.
Was dachtest du denn, wie lange eure Brieffreundschaft noch geben würde?
Da habe ich mir, glaube ich, auch keine konkreten Vorstellungen gemacht. 1,5 Jahre klingen ja auch schon mal viel und 18 Briefe vielleicht auch, aber es ist ja trotzdem eine sehr langsame Art der Annäherung. Für mich waren wir immer noch am Anfang. Das kam sehr abrupt. Und als ich den Brief gesehen habe, waren es also mit der Zeitverzögerung, also es waren, glaube ich, noch 1,5 Tage bis zu seiner Hinrichtung.
Friederike, die wir da jetzt gerade gehört haben, ist eine Studentin in Deutschland und Darius ist ein inhaftierter Todeszelleninsasse in den USA. Und ihre Lebenswelten, die könnten nicht unterschiedlicher sein. Und da ist eine riesige Distanz zwischen ihnen. Und trotzdem, und das hat mich an dieser Geschichte, die mir Friederike erzählt hat, so beeindruckt, trotzdem ist da eine Nähe entstanden. Und trotzdem ist es eine Geschichte darüber, wie wir füreinander da sein können.
Musik. wann fängt diese Geschichte an?
Vor 7 Jahren, 2012. Und die Protagonistin, unsere Protagonistin Friederike, ist damals 24. Und wichtig ist für diese Geschichte, dass sie damals in einer ziemlich schwierigen Phase ist. Also sie macht da gerade eine relativ schwere Zeit durch. Das liegt daran, dass sie gemerkt hat, dass das Studium nicht das Richtige ist für sie, aber vorher auch schon mal ein Studium abgebrochen hatte. Sie hat sich von ihrem Freund getrennt und wollte nicht mehr in der Stadt bleiben, wo sie studiert hat. Also es war Berlin, und ist dann wieder zurück in die Nähe ihrer Eltern gezogen, in Kiel. Und hat dann was ganz anderes angefangen zu studieren. Vorher war sie in der Werbung und jetzt hat sie sich für soziale Arbeit immatrikuliert.
Als ich in Kiel ankam, also das ist dann erstmal, die ganzen Leute gingen hauptsächlich halt irgendwie feiern und Party machen. Und klar, das kann man gut machen, auch zur Ablenkung eine Weile. Aber da fehlte dann wieder halt dieser Sinn, nach dem ich ja so sehr gesucht habe.
War dir das bewusst, dass du auf der Suche nach was bist?
Ja, wahrscheinlich würde ich es beschreiben mit so einem klassischen Satz wie, also nicht gewusst, wonach ich gesucht habe, bis ich es dann irgendwie hatte.
Ja, jetzt haben wir Friederike gehört. Wie kommt es denn dazu, dass sie Briefe schickt ins Gefängnis?
Also diesen Fund, von dem sie da spricht, ne? Mhm. Den macht sie im zweiten Semester. Und zwar besucht sie da eine Studiengruppe zum Thema Lebenswelten von Randgruppen und Untertitel zum Tode Verurteilte. Und in einer der Sitzungen erzählt der Gruppenleiter den Studenten da, dass er eine Brieffreundschaft hat zu jemandem, der im Todestrakt sitzt. Und dass die anderen Inhaftierten, also um seinen Brieffreund drumherum, auch immer auf der Suche nach Brieffreunden sind.
Das hat mich so in den Bann gezogen direkt, diese Vorstellung, dass ich dann so ein bisschen nicht mehr so ganz konzentriert war, sondern schon angefangen habe zu überlegen, ob das was für mich ist. Und damit habe ich dann fast die ganze Seminarstunde verbracht und bin dann direkt am Ende dann zu ihm gegangen.
Und wie hat er das aufgenommen?
Er hat sich gefreut, aber er war auch skeptisch. Also er wusste natürlich auch um die Verantwortung, die man übernimmt mit so einer Freundschaft.
Ja, das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass man da schon bereit sein muss, auch länger und öfter hinzuschreiben.
Ja, genau.
Ne, weil sonst man da vielleicht Erwartungen oder Bedürfnisse schürt auf der anderen Seite, die man ja dann irgendwie auch erfüllen muss.
Genau, und deshalb wollte der Seminargruppenleiter da auch nicht einfach so leichtfertig mal sagen, jo, hier ist auch eine in unserem Seminar, die auch gerne einen Brieffreund hätte, sondern hat gesagt, warten wir mal noch eine Woche, überleg dir das nochmal. Und Friederike ist eben auch recht unsicher, weil sie ja da in so einer schwierigen Phase ist und selber gemerkt hat, okay, ich stelle gerade jede meiner Entscheidungen in Frage, kann ich diese Verantwortung gerade wirklich eingehen und kann ich wirklich die Zeit aufbringen und auch sozusagen das Durchhaltevermögen, ihm da regelmäßig zu schreiben. Aber ein paar Wochen später bringt ihr der Seminarleiter eine Adresse mit, einfach nur so auf so einem Zettel abgeschrieben von dem Brief von seinem Brieffreund. Und als Friederike die Adresse in den Händen hält, hat sie sich dann schon entschieden. Und auf diesem Zettel mit der Adresse sieht sie auch zum ersten Mal den Namen ihres Brieffreundes, nämlich Darius Kimbrough. Und außer dieser Adresse erfährt sie erstmal nichts über ihn. Und ihre Vorstellungen, die sie hat von so einem Leben eines Häftlings, die hat sie halt aus dem Seminar oder eben irgendwie aus amerikanischen Filmen so, hat halt so ein Bild von jemandem mit einem orangenen irgendwie Shirt im Kopf.
Ja, oder schwarz-weiß gestreift.
Ja, oder gehen wir noch weiter zurück, genau. Und so, okay, mit so einer Kugel als Fußfessel, nein. Genau, aber genau deshalb will sie ja jemandem schreiben und will halt nicht nur in Uniseminaren abstrakt darüber reden, sondern
weil sie auch was erfahren möchte.
Weil sie auch was erfahren möchte, nämlich wie ist das, im Todestrakt zu leben und was macht das mit einem Menschen und wie kann man überhaupt bestehen in so einer Todeszelle? Ja, und da sucht sie sich, also wünscht sie sich eine ernsthafte Auseinandersetzung und sie wünscht sich aber auch persönlich mehr Substanz und Tiefe in ihrem Leben.
Erzähl doch mal von dem Moment. Wie war das, den ersten Brief zu schreiben?
Ja, ich hatte mich an den Tisch gesetzt.
Wo?
Bei mir im Wohnzimmer damals und habe mir Stift und Zettel rausgelegt. Und am längsten hat gebraucht bei diesem Brief also den Anfang zu finden. Also ich musste mich immer schon am Anfang sehr daran erinnern oder bemühen, ganz frei und unvoreingenommen und vielleicht sogar auch ein bisschen naiv daran zu gehen. So naiv wirklich im Sinne von, das ist jetzt einfach ein anderer Mensch und nicht das ganze Konstrukt drumherum denken. Straftäter, eventuell Mörder, eventuell Vergewaltiger.
Was hat sie ihm denn dann geschrieben? Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, da auf Themenfindung, Tuchfühlung zu gehen, wenn man gar nicht weiß, wen man anschreibt eigentlich.
Ja, das war das eine, dass sie eben nur diesen Namen hatte auf diesem Zettel. Also sie sagt im Nachhinein, sie weiß das selber nicht mehr so genau, was sie geschrieben hat. Es kam ihr recht holprig vor und was ihr noch bewusst ist oder an was sie sich noch erinnern kann, ist eben genau das, was schreibe ich jetzt? Bei ihr ist erstmal so eine große Kluft aufgegangen, so zwischen diesen beiden Lebenswelten, also zwischen ihr, die sich die letzten Jahre nicht entscheiden konnte und die immer so diese Riesenwahl, diese Riesenfreiheit hatte und daran quasi so ein bisschen gezweifelt, gehadert, gescheitert ist, und ihm, der keine Wahl mehr hat, der da ja jetzt sitzt in der Todeszelle, über den sein letztes Urteil schon gefällt wurde. Und also zwischen ihr, die unter zu viel Freiheit leidet, und ihm, der nicht nur seine Freiheit, sondern überhaupt das Recht auf Leben verloren hat. Diese Kluft, die kam ihr unüberwindbar vor im ersten Brief. Das weiß sie auch noch so, das hat sie mir so erzählt. Und trotzdem, ne, irgendwie hat sie das halt trotzdem versucht, irgendwie ein bisschen von sich zu erzählen und so weiter, hat diesen Brief abgeschickt, und ein paar Wochen später hat sie auch die Antwort von Darius im Briefkasten schon. Das war so ein weißer, länglicher Umschlag. Links oben steht sein Absender, zwei Nummern, seine Gefangenennummer und die Gefängnisnummer. Und dieser Brief kam oder hat sie erreicht aus der Union Correctional Institution in Rayford, Florida.
Sie hält also den ersten Brief von Darius in ihren Händen.
Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du ihn bekommen hast?
Ja, es ist ja heutzutage sehr selten, dass man so einen Brief im Briefkasten hat. Man hat ja meistens Rechnungen oder so. Und das hat mich schon gefreut, da einen Brief zu haben. Dann war ich natürlich sehr aufgeregt und habe ihn sofort aufgemacht. Und ja, ich hatte ja keine expliziten Erwartungen, so, aber ich fand, so wie jetzt auch beim nochmaligen Lesen, dass das ganz nett klang. Also der erste Brief 2012 im August. Friederike, hello, how are you today? Good, I hope. As for me, I'm blessed, just taking life one day at a time. I just got your letter. Thank you for writing me. I look forward to getting to know you. I'm guessing Friederike is a girl's name, right? You didn't say if he was a woman or a man, and I can't tell from your letter or name. I'm guessing you're a woman. If I'm wrong, I will feel really bad. Smile. Your life doesn't sound boring. I would give anything to have my life and freedom back, believe me. Anything is better than life. Than the life I have here. Death row is not fun, but I try to make the best of every day. Sorry, my pen is bad, and I am trying to write you in the dark, so I can get this letter out tonight.
Oh, harter Tobak, also mit dem schlechten Stift im Dunkeln, und alles ist besser, als da zu sein, wo er ist. Ja, ich fand tatsächlich auch krass, dass er sagt, er versucht, das Beste aus jedem Tag zu machen. Bei Tagen, die sich vermutlich ähneln, jeder dem anderen, da ist es, denke ich, eine große Aufgabe, das Beste draus zu machen.
Ja, ich glaube, das war so das, was er so als Hauptaufgabe gesehen hat da in dem Gefängnis. Beziehungsweise es bleibt ja auch nicht viel anderes, als genau das zu machen. Also diese Zellen sind da sehr klein und da steht ein Bett drin, da ist ein Waschbecken kombiniert mit Toilette, oder es ist da so nebendran, so ein bisschen so wie Zugklo. Und ja, er hatte noch einen Schreibtisch und ja, viel mehr war da halt nicht. Und ich fand das auch, also dieser Satz, den fand ich auch sehr, ja, der hat Eindruck auf mich gemacht, dass er sagt, Death Row, also Todestrakt ist kein Spaß, aber ich versuche das Beste draus zu machen. Also überhaupt diese beiden Worte Spaß und Todestrakt in einem Satz, ja, ja. Das ist so, das ist total absurd. Und es ist natürlich Friederike auch aufgefallen und sie fand das genauso beeindruckend und sie war sehr beeindruckt auch von seinem Humor, den er sich versucht hat zu bewahren. Das ist natürlich nicht immer in allen Briefen so rübergekommen, aber er hat ganz oft so kleine Witzchen gemacht, dahinter Smile geschrieben und so. Ja, wie er eben da auch jetzt geschrieben hat in dem Brief, so dass er sich wünscht, dass sie eine Frau ist, weil sonst wäre er recht traurig. Oder er gibt so eine Beschreibung von sich. Er ist 1,75 groß, wiegt 90 Kilogramm, ist schwarz und echt süß, sagt seine Mutter über ihn und schreibt dann so ein Smile dahinter. Also es ist echt ganz witzig. Und ja, aber es gibt eben auch Briefe, wo das so, wo seine Buchstaben echt ins Wanken geraten. Also was man dann so auch an der Schrift erkennt und wo man einfach sieht, okay, der hatte da gerade keinen guten Tag, weil der wahrscheinlich sehr, sehr kämpft. Ja, und was wir noch erfahren aus dem ersten Brief ist, dass er einen Sohn hat, der ist 18. Der wurde geboren, als er ins Gefängnis kam. So lange ist er nämlich schon im Todestrakt, also seit 1994. Da war er, also Darius war 19, er ist jetzt 38. Genau, das war der erste Brief. Und nach ein, zwei Tagen antwortet Friederike ihm schon, weil die Post eben auch immer so ein paar Tage bis Wochen braucht, bis sie bei ihm oder bei dem jeweils anderen ankommt. Und sie will ihn halt auch nicht so lange warten lassen, damit er halt sozusagen so ein bisschen die Ablenkung da hat. Und wegen dieser Wartezeiten schaffen die beiden jeweils so mal so irgendwie so zur Übersicht immer so ungefähr einen Brief im Monat. Also jeweils.
Was mich jetzt auch so ein bisschen interessiert, ist halt so Alltag.
Genau, Alltag spielte natürlich immer eine Rolle. Also in unserer Brieffreundschaft haben wir uns aus unserem Alltag erzählt, aber er, sein Alltag ist halt auf eine Art und Weise limitiert, wie wir uns das nicht vorstellen können. Da ist eine Zelle, die, wie er sagt, wahrscheinlich kleiner als mein Badezimmer ist und ein Fernseher da drin und eine Stunde Ausgang am Tag. Und dann gibt es Besuchstage, da spielt er mit seiner Mutter Karten. Und ja, dann gibt es die Möglichkeit, mal sich MP3s zu besorgen und zu singen. Dann gibt es noch Essen, das er als so schlecht bezeichnet, dass er es nicht mal einem Hund geben würde. Ja, das war's.
Ja, vermutlich nimmt er dieses Essen trotzdem zu sich. Aber schön kann es nicht sein.
Da hat er geschrieben, dass er sich das manchmal, also es gibt nochmal eine Kantine, da kann man sich extra Essen kaufen. Dafür brauchst du aber Geld.
Und dieses Geld hat er nicht.
Dieses Geld, naja, das kommt dann so von den Verwandten oder so. Also die haben halt, das ist der große Unterschied von Todeszelleninsassen zu normalen Inhaftierten, die dürfen nicht arbeiten. Also sie haben keine Arbeit. Sie können so kleine Jobs machen, irgendwie vielleicht fegen, putzen, irgendwie sowas, aber sie haben keine geregelte Arbeit, der sie nachgehen können. Und damit können sie auch kein Geld verdienen und damit haben sie aber auch eben keine Beschäftigung.
Also hat man da im Grunde tatsächlich die große Langeweile und ist nicht nur, also stelle ich mir vor, Gefangener im Gefängnis, sondern auch Gefangener in seinem eigenen Kopf, wenn man die ganze Zeit keine Ablenkung haben kann.
Genau, das ist einfach eine extreme Art von Isolation, die man sich, glaube ich, nicht klar machen kann, wenn man nicht selber in dieser Situation steckt. Das ist von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich. Aber ja, da gibt es also so, in manchen Bundesstaaten hat man länger mal Freigang, eine Stunde am Tag oder vielleicht sogar länger. In Texas zum Beispiel, glaube ich, wurde es reduziert auf 5 Tage die Woche und dann auch nur innerhalb eines Käfigs, der nach oben offen ist. Also es sind wirklich grausame Bedingungen. In seinem nächsten Brief schickt Darius ein Foto von sich und von seiner Mutter. Und da habe ich ihn, also das Foto hat sie noch, das habe ich auch gesehen. Darius ist darauf so ein großer, massiger Mann mit kahlgeschorenem Kopf und trägt da weiße Sneaker, eine weiße Hose und ein orangenes Shirt. Und auf dem Foto hat er den Arm um seine Mutter, den Arm um die Schulter seiner Mutter gelegt und lächelt so eigentlich fast fröhlich in die Kamera. Und hinten auf dem Foto steht: Me and my queen, my mom, 2.9.2012. Ja, Friederike will ihm gerne daraufhin auch ein Bild schicken, aber bei ihr geht dann sofort wieder eine Schere im Kopf auf.
Ja, mein Foto, das war so ein Foto, das hat meine Mutter von mir geschossen an so einem Tag, an dem wir am Strand spazieren waren. Das weiß ich noch, so eine Flatterhose an, ein geringeltes T-Shirt und habe so relativ doll gelacht, glaube ich, in dem Moment, als sie das Foto geschossen hat. Und ja, Das war auch ganz am Anfang in noch so einer viel größeren Unsicherheit als im Verlauf der Freundschaft. Habe ich auch da gedacht, so, oh, jetzt so ein locker, flockiges Strandbild, ist das nicht irgendwie, also ist das nicht alles eine Zumutung, ihm das einfach so zu zeigen und zu geben? Aber er hat mir relativ schnell deutlich gemacht, dass das natürlich nicht angebracht ist, solche Gedanken zu haben. Und dass es sehr gut ist, dass ich an den Strand gehen kann und was Schönes ist.
Und weißt du, wo er es aufbewahrt hat?
Ja, er hat es aufgehangen, ja, über seinem Tisch.
Tatsächlich, wenn man jetzt da so rangeht, ist ja egal, worüber sie schreibt, etwas, woran er nicht teilhaben kann, weil sie immer von einem Leben, das sie hat, redet. Und das ist ja das, was ihm eigentlich fehlt. Also ob sie jetzt sagt, sie war im Supermarkt oder sie war am Strand, macht eigentlich nicht so einen riesengroßen Unterschied.
Mhm. War für sie vielleicht so ein bisschen einfach diese, ja, diese Kontraste, ne? Dass irgendwie sein Bild kommt aus dem Gefängnis. Er hat da zwar vor einer bunten Wand gestanden, so einer bunt bemalten Fotowand. Das sah auch sehr absurd aus, also mir vorkam. Und sie schickt ihm eben eins von ihrem freien Leben oder von einem freien Tag am Strand, was ja auch viel mehr transportiert eben als so einfach nur irgendwie ein Strandbild. Naja, ich habe mir das auch so vorgestellt, wie das gewirkt haben muss bei ihm in der Zelle. Ja? Und Friederike war damals 24, heute ist sie 33 und sie ist wirklich eine schöne Frau mit großen Augen und sehr mädchenhaftes Gesicht, groß, schlank, so einem kurzen Bob. Und wenn sie lacht, dann strahlt so ihr ganzes Gesicht. Und ich habe gedacht, in dieser Zelle, das muss wirklich wie so ein Juwel gewirkt haben, dieses Foto. Und auf die Art ist es ja auch, ja, ist auch irgendwie was Schönes, auch irgendwie was, ein Kontakt von draußen, was da drin war. Friederike sagt ja schon, ne? Sie schreibt ihm von ihren Bedenken, die sie hat. Also, dass sie da eben, dass sie das nicht nur denkt, sondern auch sagt, ja, ist das jetzt nicht irgendwie eine Zumutung? Und dass irgendwie es ihr so vorkommt, alles, was sie aus ihrem Leben erzählt, irgendwie nicht wichtig wirkt vor dem Hintergrund seiner Todesstrafe. Und dass ihre Privilegien sie hemmen beim Schreiben. Und Darius ist, glaube ich, ganz froh, dass sie ihm das schreibt, weil er antwortet ihr, dass sie nicht unsicher zu sein braucht und auch keine Rücksicht nehmen soll. Und schon im ersten Brief hat er klargemacht, dass er offen ist, über alles zu reden. Und Friederike freut das, weil das hatte sie sich gewünscht, also so einen ehrlichen, offenen Austausch. Aber es gibt ein Thema, was sie ausspart, und das ist die Tat, für die ihr Brieffreund verurteilt wurde. Ob er schuldig ist oder nicht, das sollte für sie keine Rolle spielen, und trotzdem will sie es irgendwie doch wissen. Und es gibt ja noch einen anderen Weg, das rauszufinden, als ihn zu fragen. Also googelt sie seinen Namen. Und im Netz findet sie relativ viel über Darius und liest über die Tat. Und dort liest sie, dass Darius mit 18 in die Wohnung einer jungen Frau eingebrochen sein soll, sie vergewaltigt und dann so verletzt haben soll, dass sie kurz darauf an den Folgen gestorben ist. Und sie überfliegt das, ein, zwei Artikel, ganz kurz, und schließt dann ganz schnell das Browserfenster wieder.
Und hatte sich da dann danach dein Bild von ihm geändert?
Ja, also es ist wahrscheinlich unrealistisch zu sagen, dass das keine Effekte auf mich hatte. Diese Beschreibung vom Tathergang, die sehr detailreich war und auch so sensationsreich in diesem Artikel dann irgendwie so beschrieben wurde, das hat irgendwie so eine ganz andere Ebene und Welt so für mich eröffnet, die ich eigentlich nicht wollte. Deshalb habe ich mich geärgert und ja, versucht es irgendwie wieder zu vergessen, aber das kann man natürlich nicht. Also natürlich habe ich Bilder dazu, nach dieser Schilderung von dem Fall. So eine Leiter zum Beispiel ist da ein ganz wichtiges Bild, weil mit der Leiter irgendwie über das Fenster in ihre Wohnung eingebrochen wurde.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also in dem Moment kriegt es dann so was Handfestes und weicht vielleicht auch von dieser eher romantischen Schiene, die man sich ja, in die man sich durchaus hineinträumen kann, wenn man da so eine Brieffreundschaft führt. Und das kriegt dann so was ganz Brachiales und Reelles in dem Moment.
Darius hat ihr von Anfang an geschrieben, dass er unschuldig ist. Dass behauptet er. Und sie will ihm natürlich gerne glauben, weil sich da so eine irgendwie ja eine Verbindung aufgebaut hat. Aber sie weiß ja auch, er ist verurteilt worden. Andererseits gibt es Ungereimtheiten in seinem Fall. Das ist lange her, DNA-Beweise und so weiter. Da gab es einfach ein paar Unklarheiten. Das stand auch in der Presse. Trotzdem, er wurde zum Tode verurteilt. Also das macht man ja wahrscheinlich nicht leichtfertig. Und dann wiederum, ich meine, es gibt eben viele rassistische Verurteilungen in den USA. Und das ist so die Spirale, die sich bei Friederike so im Kopf dreht. Und so oder so, sie hat sich vorgenommen, dass das keinen Unterschied machen soll für sie, für diese Brieffreundschaft. Sie erzählt ihm eben viel von sich aus ihrem Leben in diesen Briefen. Unter anderem auch, dass sie, in einem Brief schreibt sie, dass sie in ihrer Wohnung keine Spiegel hat.
Nicht in dem Sinne, dass ich irgendwie eine optische Bestätigung habe oder nicht oder mein Aussehen gut finde oder nicht, sondern eben mit mir als Person so in den Spiegel zu gucken und zu sagen so, hey, moin, cool, dass du da bist. Das war einfach irgendwie so ein Sinnbild, so eine Metapher für meine Schwierigkeiten, mich selbst so zu finden oder zu definieren.
Ja, und Darius findet das nicht seltsam oder tut das ab. Er geht darauf ein.
Und er hat so sinngemäß gesagt, so, kauf dir gefälligst einen Spiegel, kauf dir gleich mehrere. Am besten hängst du deine ganze Wohnung voll, weil du bist ein guter Mensch. So. Und das hat gewirkt. Da habe ich's. You are at a point in your life right now to become who you want to be, whatever dream you have. You can make it happen, baby. Never give up on what you want. Also, I want you to buy a mirror for your new flat. Hell, buy two. There's nothing wrong with it. You should love you more, all of you, inside and out.
Das ist schön.
Ja, ne?
Das ist irgendwie so direkt. Irgendwie.
Genau das ist es. Es ist einfach direkt und so klar. Es hat irgendwie funktioniert für mich. Das hat funktioniert.
Sie merkt, es gibt ihr auch was. Also sie kann damit ganz viel anfangen.
Was hast du dann gemacht?
Ja, ich hatte noch einen Spiegel so auf dem Dachboden, den ich halt wieder geholt habe. Und dann habe ich mir auch noch einen gekauft fürs Badezimmer.
Was auch für Friederike eine super interessante Erkenntnis war, dass sie merkt, da hat sich jetzt so ein Verhältnis für sie so ein bisschen gedreht und da ist was gekippt. Also aus dem, wird sie genug Zeit haben, um für Darius da zu sein? Kann sie ihm helfen? Kann sie überhaupt irgendwie so ein bisschen Beständigkeit sozusagen auch für ihn in sein Leben bringen? Merkt sie plötzlich, er ist auch für sie da. Und auch da ist irgendwie so eine Verbindung entstanden über diese Briefe, auch über Projektionsflächen, die natürlich irgendwie in den Köpfen der beiden sind. Aber trotzdem ist es ja real bei Friederike. Da ist jemand auf der anderen Seite des Ozeans, der ihr Briefe schickt und der ihr hilft, eine positivere Sicht auf ihr Leben zu gewinnen und ihr hilft, da ein bisschen was Konstruktives reinzubringen. Und für Friederike ist das ab einem bestimmten Zeitpunkt ganz klar auf Augenhöhe und sie hat sich nicht als Samariterin gefühlt und für sie war das auch kein Ehrenamt, im Gegenteil, sondern sie sagt heute, dass sie letztendlich von dieser Freundschaft mehr profitiert hat als er, weil er konnte ihr eigentlich mehr helfen als sie ihm. Und ja, doch dann findet diese Freundschaft ein abruptes Ende.
Erst als ich dann in der neuen Wohnung schon war, bin ich dann nochmal in diese WG zurückgegangen, um die letzten Sachen zu holen. Und da lag dann der Brief.
Wie war der Moment, als du das gelesen hast?
Ach, das war ein Schock. Das war ein purer Schock.
Inzwischen schreiben sich Friederike und Darius schon seit 1,5 Jahren. Dass Darius zum Tode verurteilt ist, das ist Friederike zwar bewusst, aber nicht durchgehend präsent. Und die Briefe sind inzwischen feste Bestandteile in ihrem Leben geworden. Also eben irgendwie auch eine Basis. So einmal im Monat ist da ein Brief von Darius und einmal im Monat setzt sie sich auch hin und schreibt ihm zurück. Und in ihrem Leben hat sich inzwischen einiges getan. Sie ist zufrieden mit ihrem Studium. Andererseits hören privat die Turbulenzen wiederum nicht auf und sie zieht in eine neue WG. Aber ihr Mitbewohner stellt sich raus, hat psychische Probleme, sie fühlt sich von ihm bedroht, also zieht sie wieder aus und findet bei Freunden Unterschlupf. Und deshalb muss sie innerhalb weniger Wochen mehrmals umziehen. Und sie schafft es nicht, Darius ihre neue Adresse mitzuteilen. Und seine Briefe kommen in der alten Wohnung an, wo sie eben vor ein paar Wochen eingezogen war, dann wieder ausgezogen. Und als sie dort vorbeigeht, um ihre letzten Sachen zu holen, sieht sie einen Brief von Darius. Und als sie wieder zu Hause ist, öffnet sie ihn.
Ike, I have wrote you 3 times, but you keep moving. But I will have someone call you maybe, that way you will get my news. But from out of nowhere, they signed my death warrant on Friday, a day after I wrote you. So things have been really, really crazy. I thought I had at least 5 years before they would try to kill me. I'm scheduled to die on 11, 12, 13 at 6 p.m. I will try to call you next week, because the way you're moving, you might not get this letter in time. You mean so much to me, Friederike, and it hurt to think your story might end before it began.
Er teilt ihr damit, dass er ihr schon 3-mal geschrieben hat und ist relativ verzweifelt, dass er sie nicht erreicht. Und er hat da wie aus dem Nichts seinen Hinrichtungstermin bekommen und schreibt dann noch, er dachte, er hätte mindestens noch 5 Jahre, bevor sie versuchen würden, mich zu töten. Mhm. Und jetzt heißt es eben, ich soll am 12. November 2013 um 18 Uhr sterben.
Ich war alleine in meiner neuen Wohnung, so zwischen Umzugskartons, und habe nicht glauben können, dass diese letzte beschissene Zeit auch noch solche Konsequenzen haben musste. Das war furchtbar, das war ganz schrecklich. Ich habe sofort einen Heulkrampf bekommen und ich konnte das nicht glauben. Und gleichzeitig wusste ich, ich muss sofort irgendwie reagieren, wenn ich noch was machen will. So. Und das, ja, da war ich echt fertig.
Also Friederike hat mit diesem Brief, den sie da in der Wohnung noch gefunden hat, nicht nur erfahren, dass der Termin für die Hinrichtung von Darius feststeht, sondern als sie auf das Datum guckt, sieht sie, dass der Termin für diese Hinrichtung am nächsten Tag ist. Und also für sie, oh Gott, sie, einerseits kommt sie in so eine Schockstarre, andererseits denkt sie, ja, sie hat ja gar keine Zeit mehr, um zu handeln, aber sie muss irgendwas tun und war halt wirklich, also war richtig paralysiert und hat verzweifelt einen Freund angerufen, der zu ihr kommt und versucht, sie zu trösten, aber sie ist eben nicht zu trösten und sie überlegen zusammen, was sie noch tun können und rufen dann im Gefängnis an. Erst im Alten und erfahren dann, dass Darius aber schon verlegt wurde in das, wo die...
Ich habe gerade direkt körperliche Reaktionen auf das, was du mir erzählst. Meine Güte.
So. Mhm. Und dann rufen sie im Nächsten an, wo die Hinrichtung stattfinden sollte.
Als ihr da in dem Gefängnis angerufen habt, was war dann die Antwort von dem Gefängnis?
Ja, die waren erstmal total irritiert, so, was da für Heinis aus Deutschland anrufen und was die wollen. Aber irgendwie konnten wir das Anliegen halt verständlich machen und dann haben sie gesagt, ja, okay.
Und dann?
Genau, also das Anliegen war, irgendwie nochmal Kontakt zu Darius aufnehmen.
Ja.
Und am Ende steht dann fest, dass Friederike ihm ein letztes Fax schicken darf. In Deutschland ist es da abends und am nächsten Tag um 18 Uhr in Florida ist der Hinrichtungstermin. Das sind noch so 30 Stunden, die sie hat, also eine Nacht sozusagen, um ihm einen letzten Brief zu schreiben. Und der darf eine Seite lang sein.
Der schwerste Text meines Lebens, so. Mein Kumpel ist dann gegangen irgendwann. Und ja, ey, das unfassbar schwierig, einen Abschiedsbrief zu schreiben sowieso. Einen Abschiedsbrief in dieser Lage, in dieser Situation zu schreiben, noch mehr mit dieser Zeitbegrenzung, noch mehr in dieser Verfassung. Und ich habe auch viele Versuche, glaube ich, gebraucht, um überhaupt erst auf den Punkt zu bringen, was ich ihm jetzt nochmal sagen will. Und ja, ich habe natürlich diesen letzten Brief auch noch da und diese Faxbestätigung und so, aber ich habe es mir seitdem nicht mehr angeguckt und ich möchte das auch nicht nochmal angucken.
Also das ist sozusagen der eine Brief, den sie noch hat. Alle anderen Briefe sind ja bei Darius gelandet von ihr und sie weiß nicht, was mit denen passiert ist, aber dort hat sie eben diese Bestätigung, aber sie traut sich nicht, da nochmal raufzugucken, weil sie denkt, ja, wenn ich das jetzt lese, dann fallen mir 1000 Sachen ein, wie ich es hätte anders schreiben können.
Hätte sagen können, ja.
Genau.
Ja, es ist ja auch manchmal in so Drucksituationen schreibt oder auch sagt man Dinge und man weiß es wirklich nicht mehr hinterher. Manchmal weiß man nicht mehr, was man gesagt hat. Und möglicherweise ist es ja bei ihr auch so.
Vor allem, wenn man dann so wie in Trance nach einem sowieso verrückten Tag die Nacht durchschreibt. Also ja, und dann am nächsten Tag, wie sie dieses Fax abschicken und sie erzählt, dass, also sie ist da nicht nur in einen Copyshop gegangen, sondern gleich in mehrere und hat das nicht nur ein- oder zweimal abgeschickt, sondern also mehrere Male, um sicher zu gehen. Sie wusste auch nicht mehr so richtig, wie man Fax schickt. Wer weiß das heute schon noch? Nur um sicher zu gehen, dass dieses letzte Fax Darius auch erreicht. Sie hat nochmal im Gefängnis angerufen, hat dort das Personal gefragt. Die haben gesagt, ja, es ist angekommen und haben ihm es auch gegeben. Mehr konnte sie nicht tun. Aber sie kann jetzt auch nicht einfach, das war ein normaler Wochentag und sie wollte auch nicht einfach dann
ganz
so...
Ganz normaler Donnerstag.
Einfach mal so zur Uni gehen und so weitermachen mit dem Tag. Also bleibt sie zu Hause, allein. Die Hinrichtung war ja auf 18 Uhr terminiert und in Deutschland war das dann schon Nacht. Und da saß sie dann allein in ihrer Wohnung, 7.500 Kilometer entfernt.
Aber sie kannte halt den Zeitpunkt.
Genau, sie kannte den Zeitpunkt. Und und auch so ein bisschen so die Vorstellung, ne, dass es eine letzte Mahlzeit gibt, dass es dann nochmal ein letztes Gespräch mit dem Pfarrer gibt, dass es nochmal ein letztes Treffen mit der Mutter und den Verwandten gibt.
Ja, da habe ich irgendwie so, wie das eigentlich meine katholisch erzogene Mutter macht, eine Kerze angezündet und an ihn gedacht. Und habe versucht irgendwie, was kann man da versuchen? Eigentlich nichts mehr. Also ich habe versucht, irgendwie klarzukommen und irgendwie gute Gedanken zu schicken.
Ja, also ich muss wirklich sagen, Nora, wir hatten ja hier schon einige Geschichten in dieser Sendung. Diese merke ich wirklich gerade, nimmt mich sehr stark mit. Also ich habe jetzt, das sehen Sie nicht, Tränen in den Augen und merke, dass mir das Herz bis zum Hals schlägt, weil das... ich bin jetzt über die vierte, die diese Geschichte hört, ne? Nicht erste, zweite Hand, sondern und trotzdem merke ich, dass die Nähe zu so einer Geschichte echt doch was macht mit einem.
Und auch, allein so diese Vorstellung, ne, die Friederike da hatte. Ich meine, sie war ja auch nicht dran und trotzdem hat das sie total gequält, dass sie nicht da sein konnte. Und sie hat auch gesagt, sie hat sich nicht nur, also sie hat nicht nur versucht, gute Gedanken zu schicken, sondern sie hat sich versucht, diese Hinrichtung vorzustellen. Und das, ich fand diesen Satz so absurd. Aber sie meinte auch, wann stellt man sich schon mal so detailliert wie möglich eine Hinrichtung vor? Aber es lief halt ab in ihrem Kopf. Und sie konnte da gar nichts gegen machen.
Ja,
und später konnte sie dann, oder stand dann in der Presse, dass dort 24 Menschen anwesend waren, darunter seine Mutter, aber auch die Mutter und die Schwester des Opfers. Und das 17 Minuten nach der Giftspritze der Tod festgestellt wurde. Und das waren seine letzten Minuten. Und davor saß er 22 Jahre im Gefängnis und hatte eben auch 22 Jahre Zeit, sich vorzustellen, wie diese letzten Minuten aussehen werden. Das ist, oder das war das Ende der Brieffreundschaft auch zwischen Darius und Friederike. Die hatten sich da anderthalb Jahre geschrieben. Und für Friederike ging das Leben weiter. Sie wohnt inzwischen in Hamburg, hat nach ihrem Studium in Kiel noch einen Master in Kriminologie gemacht, hat sich mit dem Thema weiter auseinandergesetzt. Also hat in psychiatrischen Anstalten gearbeitet, in Gefängnissen und dabei auch oft an Darius denken müssen. Aber diese Briefe von Darius, die hat sie erst in diesem Jahr wieder vorgeholt und auch abgetippt, weil sie langsam anfingen zu verblassen. Und als ich sie besucht habe, hat sie die Originale rausgeholt und die lagen neben mir auf dem Sofa. Man hat halt auch gemerkt, dass sie da sich die letzten Wochen viel mit auseinandergesetzt hat. Und für sie war das immer so, dass diese Schuld ja eigentlich keine Rolle spielen sollte, diese Schuld von Darius in ihrer Brieffreundschaft, dass das eben ein Aspekt dieser Brieffreundschaft war. Aber diese Verbindung zwischen den beiden sollte unabhängig davon bestehen. Aber das Verrückte ist, finde ich, also sie wollte nie, dass Schuld eine Rolle spielt, aber am Ende hat sie sich schuldig gefühlt, weil sie nicht sofort zurückgeschrieben hat, weil sie ihn nicht begleitet hat durch die letzten Wochen und
unter Umständen vielleicht auch, weil das ja für sie auch ein offenes Ende hatte. Also das kam ja nicht nochmal was zurück, eine Bestätigung von diesem Fax oder irgendein, ne? Sie hat nochmal ein Signal hingesendet, aber es kam nichts mehr wieder zurück. Und das könnte ich mir vorstellen, ist auch nochmal schwierig dann auszuhalten.
Ja, glaube auch. Trotzdem sagt sie heute, dass sie dankbar ist, dass sie diese Brieffreundschaft führen konnte, durfte. Auch für das, was sie daraus mitgenommen hat.
Ja, definitiv, dass man nicht an einem Ort sein muss, um füreinander da zu sein. Dass es eigentlich gar nicht so viel braucht, um füreinander da zu sein. Nur ein ehrliches, aufrichtiges Interesse und Vorurteilsfreiheit und ja, so ein Offensein irgendwie. Ich glaube, ich bin offener auch geworden dadurch.
Ja, Silke, könntest du dir dann nach allem, was du jetzt gehört hast, auch vorstellen, zum Beispiel mal Briefe in den Todestrakt zu jemandem zu schreiben?
Auf überhaupt gar keinen Fall. Ich glaube, dazu sind vermutlich nur einzelne Menschen berufen. Das muss man mit sich selber klar machen. Ich für mich fühle mich da gar nicht berufen, weil ich glaube, man muss, um das zu tun, für sich selber eine Entscheidung treffen. Hm. Ne? Ist derjenige, der da sitzt, für einen selber schuldig oder unschuldig, um da irgendwie so eine Grundansprechhaltung überhaupt zu finden? Das würde ich mir nicht anmaßen wollen. Habe ich die ganze Zeit in diesem Fall auch schon so gedacht, weil man weiß, wie das amerikanische System, wie kleinteilig das funktioniert, durch viele Fernsehsachen auch. Ne? Hm. Also der ist sicherlich auch von Geschworenen verurteilt worden. Todesstrafe, glaube ich, da ist dann bestimmt schon so ein bisschen was dran. Ich finde da, also ich kann das ganze Ding, seinen Werdegang und so, viel zu wenig einschätzen, um in irgendeiner Form für mich da auf der sicheren Seite zu sein. Und deswegen würde ich das für mich nicht eingehen können, glaube ich.
Ja.
Weil ich nicht klar wäre in meinem, wie soll ich sagen, Ansprechmodus zu ihm oder wie ich das entscheiden würde.
Ja, und es kommt ja noch dazu, dass das Helfen hier nicht so richtig was bringt. Es endet eben damit, dass derjenige stirbt. Also nicht so, dass du jemandem hilfst, besser zurechtzukommen, dann kannst du dich daran erfreuen, wie es dem im Leben gut geht, sondern...
Ich glaube, den beiden in dem speziellen Fall, das hoffe ich zumindest mal, hat es für eine bestimmte Zeit auf jeden Fall geholfen, so als und sei es nur als gegenseitige Projektionsfläche von Dingen. Mhm. Ich glaube, den Zweck könnte das für mich, so wie ich gestrickt bin oder mich einschätze, nicht erfüllen. Und darum würde ich das für mich abwählen. Ich sage nicht, dass das generell was ist, was keiner machen soll. Ne? Aber du hast mich gefragt. Ich sage nein.
Ja, okay. Dann beschließen wir sie für heute. Die lange Geschichte. Sie hören immer noch Plus Eins und auch immer noch mit meinem Lieblingsgast Silke Super. Ich freue mich, dass du dir so viel Zeit genommen hast.
Sehr, sehr gerne, liebe Caro.
So, jetzt gibt es einen Aspekt deiner Persönlichkeit, den wir so noch gar nicht beleuchtet haben. Ich sag mal so.
Ich habe jetzt schon ein bisschen Angst.
Die Geschichte des Rock'n'Roll ist natürlich die Geschichte von Musik, aber auch die eines Lebensgefühls wird mit Rock'n'Roll beschrieben. Und du hast ja für Plattenfirmen gearbeitet, du warst Musikchefin von MTV. Also man kann schon sagen, dass du eine Zeit lang eine Backstage-Dauerkarte hattest. Und daher...
Wo ich war Backstage.
Genau. Und
nur
daher,
Spaß.
Wenn also Rock'n'Roll seinen zerstörerischen, wilden, lebensbejahenden Zauber entfaltet hat, bist du dabei gewesen. Mhm. Lange. Und ich frage mich, wie kommt die Musik ohne das aus? Also ohne dieses Wilde, ohne diese Partys, ohne dieses Lebensgefühl.
Also ich weiß das gar nicht. Aber das ist ja auch immer so ein Spiegel der jeweiligen Zeit. Also ich habe natürlich mit großen Augen bei meinem ersten Job in der Plattenfirma da gestanden und war das erste Mal auf einem Konzert Backstage, hatte einen wichtigen Pass umhängen und fand das natürlich alles mega Disco und aufregend. Mhm. Und meine schon etwas älteren Kollegen damals haben halt gesagt, ja Silke, wenn du das lustig findest, hättest du mal die 70er miterleben müssen. Da war die Musikbranche noch Rock'n'Roll. So, heute höre ich nicht dasselbe sagen über junge Menschen, die in der Musikbranche arbeiten und mit denen ich so regelmäßig Kontakt habe und denke, ja Gott, wenn die wüssten, damals war es wirklich wilder. Gott, wenn man den Vergleich nicht hat, nimmt man halt das an Wildheit mit, was so angeboten wird. Und natürlich ist, glaube ich, alles mit Musik immer noch anders als, und wer wüsste das jetzt besser als ich, wenn man aufmerksam zugehört hat, ein Leben in einer Versicherung. Aber ich finde ja dass das nicht so abgekoppelt ist. Also Ich glaube, ich war auch schon zu meinen Zeiten, als ich in der Versicherung gearbeitet habe, richtig Rock'n'Roll. Ja. Ich sehe das nur nicht so. Also ich weiß, ne, also
na, mir geht es aber so um eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung.
Mhm. Also, ich weiß, was du meinst.
Materia zum Beispiel bringt es in seinem Song Zwei Finger an den Kopf sehr gut auf den Punkt. Er sagt, jeder glücklich Zweiter, keiner mehr Verlierer, keiner geht mehr klauen, freundlich zum Kassierer.
Ja, aber die sind doch einfach nur älter geworden.
Alle ziehen aufs Land, in die große Stadt, nie wieder silbernes Besteck, goldener Retriever.
Gerade bei dem Song finde ich, das ist doch ganz klassisch, was passiert, wenn du irgendwann raus bist aus diesem Teenager-Single-Dasein und anfängst, erste Entscheidungen, erwachsene Entscheidungen zu treffen, dann geht das doch los. Also du hast eine Beziehung, deine Freundin nervt, wenn du jeden Abend mit deinen Kumpels um die Häuser ziehst. Das passiert Menschen, das passiert Materia genauso wie seinen Fans vermutlich.
Aber das heißt, es gibt noch junge Bands, die sozusagen total
also ich glaube,
diesen Spirit noch so ein bisschen
Ich hoffe ganz
hochhalten.
Ehrlich, dass Musiker sich überhaupt nur dafür entscheiden, beruflich mit Musik ihr Geld verdienen zu wollen, wenn in ihnen irgendwas ist, was schreit, bitte nicht Sparkasse, Entschuldigung, liebe Sparkassenangestellten, sondern ja. Rock'n'Roll.
Ja.
Das ist das für mich, also als Journalistin, die regelmäßig Musiker interviewt, ist genau das, was ich da finden will. Das ist meine Gesprächsgrundlage mit einem verkappten Zollbeamten, der sich nur eine Gitarre umhängt, sage ich mal, funktioniert das Konstrukt nicht. Ja, ich muss ja immer irgendwie, das Kind braucht ja immer ein Beispiel.
Ja.
Ich meine da gar nichts Falsches dran, wenn man sich irgendwann entscheidet, einen ordentlichen Job zu ergreifen. Aber ja. Es sind grundsätzlich für mich andere Menschen, die anders gestrickt sind, die was anderes haben, was raus will, die sich entscheiden, Musik zu machen.
Ich erlebe junge Musiker, die immer um 8 ins Bett wollen.
Und ja, das mag sein.
Ich habe früher junge Musiker getroffen, die nicht mal früh um 8 ins Bett wollten.
Ja, aber das unterscheidet ja hoffentlich. Ja, also für mich wird es dann schwierig, wenn die Musik auch lahmer wird.
Ja.
Das finde ich schon schwierig. Die Definition von wie Rock'n'Roll ist das Leben eines Rock'n'Rollers, die muss man dann halt schon so selber finden oder aus sich selber ziehen, weil sonst wird es ja auch total peinlich. Es gibt da jetzt irgendwie hoffentlich nicht Workshops auf der Welt, wie lebe ich ein richtiges Rock'n'Roll-Leben, und da werden die dann alle durchgeschleust und dürfen dann nicht mehr früh ins Bett gehen und so. Das ist doch Quatsch. Ich habe eine Tochter, die ist 19, also eine junge Erwachsene. Und solange die bei uns gewohnt hat, haben wir natürlich auch regelmäßig Besuch gehabt von ihren Kumpels und, und all. So, und ich glaube, dass diese ganze Generation, oder auf mich hat es den Eindruck gemacht, so möchte ich es mal sagen, dass diese ganze Generation deutlich konservativer aufgestellt ist. Mhm. Und vielleicht auch so als Gegenpol zu, wir hätten theoretisch alle Möglichkeiten, lalala, wir entscheiden uns aber, es ein bisschen geordneter und übersichtlicher zu haben, so. Und gehen meinetwegen früh ins Bett, um dein Beispiel aufzugreifen. Da gibt es trotzdem noch die Möglichkeit, innerhalb dieses Konstruktes deutlich mehr Rock'n'Roll zu sein als
ja.
die Masse.
Ja, indem man
das
zu sich selber steht
sich anders.
Und mutiger.
So, genau. Und jede Zeit hat so den Rock'n'Roll, der im Prinzip parallel zu dem ist, was normal ist. Also es ist ja, ja. immer nur im Vergleich, oder?
Ja. Ach, das hast du schön gesagt. Und damit auch tatsächlich nicht, ich wusste jetzt nämlich gar nicht so ganz genau, wo ich mit dir hin will mit diesem Gespräch, aber damit tatsächlich nicht gesagt. Früher war aber mehr Rock'n'Roll-Lametta am Rock'n'Roll-Baum und jetzt alle Möb, sondern du hast es ja sozusagen schön erklärt, dass es immer noch da ist.
Ja, es
nur
ist einfach,
anders aussieht.
Dankeschön. Es ist einfach nur ein bisschen analog dazu, dass ich persönlich für mich beschlossen habe, nicht ständig rumzujammern, dass früher alles geiler war. Früher war es geil, aber heute ist auch super und morgen könnte vielleicht auch geil sein. Man muss aber sich vielleicht auch ein bisschen kümmern und drüber nachdenken.
Gesa Ufer ist mein nächster Gast mit ihrer kleinen Serie All-Inclusive Tachchen.
Schönen guten Tag.
Du nimmst uns wieder mit zu Leuten, die es trotz Behinderung in ihren Traumjob geschafft haben. Letzte Woche hast du uns Leonie vorgestellt, die mit Down-Syndrom in einer Berliner Stadtbibliothek ihren Arbeitsplatz gefunden hat. Ein gehörloses Ehepaar haben wir kennengelernt, das in Mitte ein eigenes Café betreibt. Und im Hintergrund steht auch immer deine eigene Geschichte oder vielmehr die deines Sohnes, der eine geistige Behinderung hat und eigentlich davon träumt, ein Rockstar zu sein. Was hat sich denn in der vergangenen Woche getan?
Ich muss sagen, erstmal habe ich mich total über Hörerpost gefreut. Da hat mir zum Beispiel eine Familie vom Bodensee geschrieben. Da hat der Sohn auch ein Down-Syndrom und arbeitet inzwischen als Koch auf einem Theaterschiff. Ich habe ganz gute Tipps bekommen, in welche Richtung der Niklas vielleicht mal Praktika machen könnte. Bis hin zu einem ganz konkreten Bandprojekt für Menschen mit Behinderung, über das ich auch unbedingt jetzt noch mehr rausfinden will.
Und du hast uns eine neue Mutmachgeschichte mitgebracht. Wen hast du in dieser Woche getroffen?
Ja, ich habe mich mit einem Mann getroffen, der zwar kein Rockstar ist, aber er wird immer gern so als der Popstar der Galerienszene bezeichnet. Und zwar ist das Johann König. Der ist Ende 30, betreibt eine Galerie in London und eine in Berlin. Und zwar in der grandiosen, brutalistischen Ex-Kirche St. Agnes in Kreuzberg. Wirklich außergewöhnlich ist, dass Johann König sehr erfolgreich ist, obwohl er weite Teile seines Augenlichts bei einem Unfall verloren hat. Er sieht sehr schlecht, aber er hat trotzdem einen wahnsinnig guten Blick. Gerade für konzeptuelle Kunst.
Wie kam das mit dem Unfall?
Da war er 12. Auf seiner Schule waren gerade diese Startschusspistolen total in, die man so bei Sportwettkämpfen normalerweise nutzt. Und jedenfalls hat er da ja zu Hause gedankenlos mit der Munition so ein bisschen rumhantiert und leider ist die dann plötzlich hochgegangen. Und von jetzt auf gleich war er so gut wie blind, hat ewig in Krankenhäusern gelegen, wurde wieder und wieder operiert. Und war eben im Grunde von heute auf morgen stark behindert. Über das alles schreibt er sehr offen, sehr berührend in dem Buch Blinder Galerist. Interessant finde ich, dass auch Johann König, genau wie dieser gehörlose Jan Metzel, den ich hier schon vorgestellt habe und der sein eigenes Café leitet, sehr von der Sonderschule profitiert hat. Also in Johann Königs Fall war das ein Internat für blinde und stark sehbehinderte Kinder. Und da wurde er nicht nur gefördert, sondern eben auch maximal gefordert.
Das war keine Ausrede. Ich musste trotzdem Wäsche waschen, ich musste trotzdem einkaufen gehen, ich musste trotzdem sauber machen. Zu Hause wäre ich damit durchgekommen, zu sagen, ich kann das jetzt nicht sehen. Und in der Regelschule im Integrativunterricht wäre ich wahrscheinlich damit auch durchgekommen. Deshalb bin ich überhaupt gar kein Freund von diesen integrativen Programmen, auch wenn sie an sich gut gemeint sind. Aber sie sind nicht in der Form ausgestattet, wie sie ausgestattet sein müssten, um zu funktionieren. Und ich eben das Phänomen auch kenne, dass dann schlecht sehende Kinder so tun, als würden sie es sehen, weil sie nicht der Grund sein wollen, warum jetzt 30 Kinder darauf warten, dass es weitergeht, weil sie einhaken müssen und sagen müssen, Entschuldigung, habe ich jetzt nicht gesehen oder wenn man andere Einschränkungen hat, nicht verstanden oder so. Deshalb glaube ich, dass wir da gesellschaftlich auf dem falschen Weg sind und dass man Kindern auch diese Form der Toleranz in der Form nicht abverlangen kann, wie man das selbst ja bei Erwachsenen sieht, wie schwierig das ist.
Fand ich sehr streitbar, sehr interessant. Was mir aber auch klar wurde, Johann König hat eine Eigenart, die mein Sohn so in der Form nicht hat. Das ist nämlich, glaube ich, Ehrgeiz. Also mit Anfang 20 hat der Johann König sich heimlich Geld von seinem Onkel Walter König geliehen. Das ist so ein ganz berühmter Kunstbuchverleger und Kunstbuchhändler. Und von dem Geld hat er sich im Grunde ja auf gut Glück Räume neben der Volksbühne gemietet und angefangen, junge, tolle Künstler auszustellen. Das war natürlich ein Riesenwagnis. Auch wenn er durch seine sehr kunstaffine Familie doch schon auch ein gewisses Netzwerk mitgebracht hatte.
Ich habe mich jetzt sehr unter Druck gesetzt und habe mir selber auch so einen Druck gemacht, weil ich habe ja so früh angefangen und habe mich auch in so eine komische Situation gebracht, wo ich dann auch liefern musste. Und ich glaube, das habe ich auch gemacht, weil ich gemerkt habe, wenn ich mich nicht in so eine Zwangslage bringe, dann nehme ich quasi diese Komfortsituation auch in Anspruch. Also ich komme aus irgendwie ziemlich privilegiertem Elternhaus, also reich sind wir jetzt nicht, aber arm auch nicht. Und als Blinder kriegt man ja auch Blindengeld. Und wir hatten uns lustigerweise im Internat schon so Sachen ausgedacht, dass wir mit unseren Behindertenausweisen quasi wie so eine Art Fahrdienst anbieten. Und da kannst du ja jemanden mitnehmen und dann wie bei der Deutschen Bahn zum halben Preis des deutschen Bahntarifs anbieten und dann immer quasi die andere Hälfte das Geld einstecken und dann quasi wie so ein Begleitservice. Also man hatte sich schon so ausgedacht, wie man so über die Runden kommt. Und ich bin dann aber eben mit diesem Leichtsinn in das Wagnis gegangen, habe einen Raum gemietet, wo ich gar nicht wusste, wie ich den bezahlen soll und so. Und dann ist es irgendwie dadurch, glaube ich, auch gut gegangen, weil es eben gut gehen musste, ne?
Klar, kann man so sehen, aber natürlich hat er auch wirklich wahnsinnig viel geleistet. Und ich glaube, dass dieser Schritt allein auch schon unglaublich vielen Menschen sehr imponiert hat.
Ja, trotzdem jetzt nochmal, ein blinder Galerist, finden das dann nicht vielleicht doch einige potenzielle Kunden seltsam?
Klar, also sagt Johann König auch, es gibt immer mal wieder Situationen, wo es total klemmt. Zum Beispiel, wenn er Leute nicht wiedererkennt oder es gibt auch Zeiten, also das Augenlicht variiert auch sozusagen, wo er wirklich gar nicht gut sieht und wo er zum Beispiel keine Reisen antreten kann. Aber das nicht gut sehen ist nur das eine, was ihn am meisten nervt, das ist eigentlich was ganz anderes.
Behinderung ist immer scheiße und da gibt es überhaupt nichts dran zu drehen und auch nicht so zu tun, als wäre das nicht so. Und es ist sozusagen an allen in der Gesellschaft, da irgendwie darauf Rücksicht zu nehmen, aber natürlich auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Also weil weiß ich nicht, wenn der in der Oper sitzt und einer brüllt die ganze Zeit rum, das geht natürlich nicht. Aber wenn ich dann quasi denke, dass die in so einer Situation sind, wo sie in so einer starken Abhängigkeit sind, das aber vielleicht gar nicht merken oder das nicht so empfinden. Also das ist das, worunter ich am meisten gelitten habe. Und deshalb auch so in diese Selbstständigkeit gegangen bin, glaube ich.
Das fand ich einen sehr starken Gedanken. Also wie sehr nervt, auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein und wie wichtig es deshalb ist, maximale Selbstständigkeit zu erlernen. Ich habe mich dabei ertappt zu überlegen, ob sich unser Sohn nicht im Gegenteil schrecklich gern bedienen lässt und auch seine Hilflosigkeit manchmal so ein bisschen genießt oder sogar ausspielt. Aber das stimmt nur halb, denn andererseits erlebe ich, wie unfassbar stolz er eben doch ist, wenn er mal was alleine hingekriegt hat, wenn man ihn aus der Komfortzone rausgeholt hat, wenn er es zum Beispiel alleine hingekriegt hat, einen Liter Milch einzukaufen oder alleine einen Weg mit der Straßenbahn geschafft zu haben. Das ist dann schon wirklich diese Selbstermächtigung, die da auch für ihn super ist.
Was würdest du also sagen, war jetzt die wichtigste Lektion bei dieser Begegnung?
Also mir hat sehr eingeleuchtet, was wahrscheinlich für jeden von uns hier gilt oder für jede. Raus aus dieser Komfort, ich kann das eh nicht Schleife, heißt ja nicht, nach Beschäftigungen zu suchen, die einen jetzt komplett überfordern, aber eben an Aufgaben zu wachsen. Und das macht wahrscheinlich jedem Mensch Spaß, ob jetzt mit oder ohne Behinderung. Ja, und ganz konkret heißt das jetzt für uns aber erstmal weitersuchen, was das genau bei Niklas sein könnte.
Wir sind gespannt. Nächste Woche hören wir wieder mehr von dir. Johann Königs Buch Blinder Galerist ist übrigens bei Ullstein erschienen und da kostet es 24 Euro. Danke dir, Gesa.
Sehr gern.
Tja, es ist schon wieder an der Zeit, Tschüss zu sagen. Ich verabschiede mich bei Silke Super. Du warst ein super Gast. Vielen Dank, dass du da warst.
Ach, toll. Es hat mir viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Ich verabschiede mich bei allen, die jetzt zugehört haben. Auf Wiederhören. Diese Sendung gibt es auch als Podcast. Sie finden ihn in allen gängigen Podcatchern. Und wenn Sie mögen, abonnieren Sie gleich. Dann haben Sie beim nächsten Mal nämlich leichter, den Plus-1-Podcast wiederzufinden. Und wenn Sie zum Beispiel die Sendung sehr, sehr gut fanden oder aber uns eine Geschichte schicken wollen oder aber die Sendung Ihnen gar nicht gefallen hat, für all das nehmen wir E-Mails an plus1@deutschlandradio.de. Auf Wiedersehen, bis nächste Mal.
Hi Silke Super, hier spricht Caro Corneli. Ja, ich frage mich jetzt natürlich, ob du seit unserer Sendung nochmal unerlaubterweise ein Herrenklo aufgesucht hast oder ob du jetzt immer ordentlich aufs Mädchenklo gehst.
Hey Caro, hier ist Silke. Du bist ja vielleicht lustig. Wie soll ich denn irgendwelche Herrentoiletten aufsuchen, wenn es nicht mal mehr Warteschlangen vor den Damenklos gibt?